Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast 357 mit Alex Werle und Dirk Preis. Einen wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. Ich freue mich.
Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Immer gerne. Dirk?
Ja, ich danke auch für die Einladung.
Sehr gerne.
Nee, freue mich, dass wir hier sein können in der alten Schule. Und wir haben ja die fünfte Folge hier in der alten Schule. Und schon in dieser Mini-Jubiläumsfolge einen Gast, der zum zweiten Mal da ist. Ja, das freut uns besonders.
Also ich frage, ob sonst keiner kommt.
Oder ob es dir so gut gefallen hat, dass du wieder kommen wolltest.
Auf jeden Fall, letztes Mal war es gut hier. Mit Guinness.
Der Abend begann mit Guinness und endete mit einer Lokalrunde von Alexander Werle.
Oh, stimmt, ich habe extra Bargeld mitgenommen.
Wir hatten übrigens, Alex, die Vorfreude ist groß. Wir hatten vor dir hier in der letzten Ausgabe hatten wir den Kakao da. Dem haben wir das natürlich auch vorgehalten, von wegen der Vorstandsvorsitzende. Der hat hier eine Lokalrunde gespielt. Der Kakao gemeint, soll er machen, von mir gibt es höchstens Sprudel.
Ja? Hat er nicht gemacht?
Nein, hat er nicht gemacht. Nein.
Also ich hole das nach für Kakao.
Ja, sehr gut.
Das Schöne ist ja auch, dass wenn man sich hier nach ein paar Monaten wieder trifft, man kann so ein bisschen referenzieren. Auf das, was damals war. Anfang Januar haben wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt Jahresstart, Saisonfinale reingeblickt. Was kommt, was steht an? Zwischenzeitlich hat Sebastian Hoeneß seinen Vertrag verlängert. Alexander Werle seinen Vertrag verlängert. Ein paar andere Verträge wurden aufgelöst. Der VfB hat einen Pokal gewonnen. Wie würdest du denn das letzte zurückliegende Halbjahr in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Zwei Worte. Ich würde mal sagen, ereignisreich und emotional. Dann, ich glaube, im Januar, ich kann mich gut erinnern, hatten wir schon in der Tabelle natürlich die Möglichkeit, uns europäisch zu qualifizieren. War auch noch die Champions League eigentlich in Reichweite. Und klar, logisch warst du noch im Pokal dabei, aber natürlich weit weg vom Finale. Und dass am Ende die Kombination Europa übers Finale gekommen ist, das hätten wir wahrscheinlich im Januar auch nicht so prognostizieren können. Und ich glaube, ganz wichtig war zum damaligen Zeitpunkt eben dann auch, also ich wusste es ja schon, dass wir in die Richtung gehen, konnte es aber natürlich jetzt nicht so klar kommunizieren, mit dem Sebastian und seinem Trainerteam dann eben auch frühzeitig zu verlängern, um ein ganz klares Zeichen zu setzen nach innen, aber natürlich auch nach außen, dass wir schon was vorhaben mit dem Club und dass das Bekenntnis extrem wichtig war. Dass es uns gelungen ist, dann auch auf der Mitgliederversammlung das erstmalig zu kommunizieren, war glaube ich auch nochmal gut, hat vielleicht nicht jedem gefallen, aber uns hat es gut gefallen. Und man sieht ja dann, was danach dann auch los war noch auf dem Trainermarkt, mehr oder weniger. Deswegen war gut und klar, das zu kommunizieren.
Du hast auf jeden Fall auf einer Mitgliederversammlung hast ja zwei Dinger, mit denen du richtige Brecher raushauen kannst. Biersponsor oder Cheftrainer. Ja? Also Biersponsor war geregelt. Also,
ja, das ist geregelt. Weiß gar nicht, kann man das hier auch trinken?
Nee. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht.
Ja? Sehr gut. Sehr gut. Dann hätte ich ja keine Guinness-Runde, sondern Stuttgarter Hofbräu-Runde ausgeben müssen, oder?
Noch sind alle Optionen, glaube ich, auf dem Tisch.
Feel free. Ja. Dieser Pokalsieg von Berlin, der hat ja, du hast gesagt, emotional hat wahnsinnige Emotionen freigesetzt. Kürzlich war diese Kinopremiere noch. Jetzt habt ihr ein Bildband rausgebracht mit den schönsten Bildern noch. Was macht dieser Pokalsieg mit dem Club? Also was... Inwiefern steigt eine Bedeutung eines Clubs, zum Beispiel in Vertragsverhandlungen oder mit anderen Vereinen? Und was macht es mit den Mitarbeitern? Sind die plötzlich viel selbstbewusster? Wie würdest du das so beschreiben, was seitdem passiert ist?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Die wichtigste Ebene ist, am Ende machen wir das alles ja eigentlich, um auch sportlichen Erfolg zu erzielen, und zwar um Emotionen zu bringen. Und das ist ja in einem Traditionsverein noch viel, viel mehr ausgeprägt, jetzt wie jetzt vielleicht ein paar Kilometer von hier entfernt. Aber am Ende ist es wirklich so, man hat es gemerkt, im Vorfeld auch von Berlin, die Wochen davor, dann aber auch in Berlin, welche Euphorie da entstanden ist. Also egal, wenn du durch die Stadt gelaufen bist, schon Wochen davor oder dann auch am Samstag in Berlin, das war so eine positive, so eine ausgelassene Vorfreude und Stimmung. Und da merkt man dann schon, was unser Club auch für eine Wucht entwickeln kann im sportlichen Erfolg. Und das war schon einzigartig, auch als wir da dann zurückkommen sind und dann am Schlossplatz empfangen worden sind. Das ist schon was echt Besonderes. Und das nimmst du auch, also ich glaube, das nimmst du schon auch für dein Leben mit, jeder von uns. jetzt vielleicht wir noch so ein bisschen mehr, weil wir natürlich vielleicht hier auch noch einfach groß geworden sind und das dann eben nochmal eine besondere Bedeutung war. So, das war die eine Perspektive, neben nach 28 Jahren halt einfach mal wieder einen Pokal zurückzubringen. Und das andere, das war dann schon auch nochmal die europäische Qualifikation, die natürlich dann, du hast ja angesprochen, dann auch noch natürlich Folgen hat. In der Kaderplanung ist schon ein Unterschied, ob du natürlich mit dem Spieler sprichst und sagst, wir haben die Möglichkeit hier in der Europa League dann eben anzutreten oder eben auch nicht. Und wenn man dann überlegt, auch welche die finanzielle Komponente, und ich muss auch ehrlich sein, ich habe das glaube ich an einer anderen Stelle schon mal gesagt, es ist schon immer was Besonderes in Berlin zu sein und ich war davor ja auch immer in dem Pokalfinale in meiner DFB-Funktion. Und wenn du jetzt gegen Bayer Leverkusen gespielt hättest und das wär dann vielleicht so ein 50-50-Spiel gewesen, ne, wo du gesagt hast, hey, super, wir freuen uns drauf. Bei Arminia Bielefeld waren halt die Rollen ganz klar verteilt. Ne? Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich echt mal so nervös war. Also ich war, glaube ich, sogar ein Stück weit nervöser wie bei der Relegation und das war auch schon schwierig. Aber weil du genau wusstest, an diesen 90 Minuten gegen einen Drittligisten, gefühlten Zweitligisten, hängen jetzt 28 Jahre, nämlich ein Titel. Und auf der anderen Seite ein bisschen Geld und Europa. Und im Vorfeld hast du dann natürlich diskutiert, du kannst ja fast nur verlieren bei dem Spiel. Weil wenn du gewinnst, sagt jeder, ja klar. Wenn du verlierst, sagt jeder, die größten Idioten seit, ich weiß nicht wie lang. Also ich war da echt ein bisschen angespannt. Das hat mich auch geärgert im Nachhinein, weil meine Kollegen haben mich dann auch ein bisschen aufgezogen. Selbst als es 3-0 gefallen ist, war ich noch angespannt. Und selbst beim 4-0 war ich noch irgendwie uncool. aber dann, ja.
Und beim 4-2
war dann neben mir auch jemand etwas uncooler geworden. Und ja, aber gut, ich meine, du kannst natürlich auch das 5-0 frühzeitig machen. So, aber es war ein verdienter Sieg und war was Besonderes.
Bist du ein Stück weit auch froh, dass dieses bisschen Geld und Europa und der Titel eine Diskussion, die vielleicht zustande gekommen wäre, ob der Tatsache, du warst Vierter im Januar und hast als Neunter in der Liga geendet, gar nicht erst zustande hat kommen lassen?
Naja, die Diskussion haben wir intern schon geführt. Also wir haben schon auch eine ganz saubere Saisonanalyse gemacht. Wir haben im Wesentlichen uns haben 6 Punkte gefehlt und dann wärst du Vierter gewesen. Das heißt, von den 6 Heimspielen, die du verloren hast, das 7. Heimspiel in Hoffenheim haben wir ja auch nur 1-1 gespielt, obwohl wir da hätten klar zur Halbzeit schon 3 oder 4-0 führen müssen. Also wenn du mal die 7 Spiele anschaust und davon sind glaube ich 4 oder 5 sind dann ab der 88. Minute gegen uns entschieden worden, dann war das Potenzial Platz 4 zu erreichen schon da. Und es gibt ja die Expected Goals Tabelle und da sind wir wirklich als einziger Club also zwischen Platz 9 und dem eigentlichen Platz 4, wo wir hätten landen müssen, hatten wir 5 Plätze Differenz, das hatte keiner. Das heißt, wir waren jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt von und trotzdem auch natürlich, wenn dann der Pokalsieg Europa-Qualifikation möglich gemacht hat, ist schon unsere Aufgabe, unsere Pflicht, dann auch mal zu analysieren, was wir besser machen müssen, dass wir so eine Ausgangssituation, die wir hatten, dann nicht mehr verspielen, in Anführungszeichen. Und da hat sicherlich auch das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain so ein bisschen was mit den Köpfen gemacht. Ich glaube, es war auch eine mentale Thematik. Aber wie gesagt, wir haben das aufgearbeitet und wir haben daraus, glaube ich, unsere Lehren gezogen und freuen uns total, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dieses Jahr wieder in 3 Wettbewerben, in jedem Wettbewerb möglichst weit zu kommen.
Kurzer Einschub, Off-Topic, wer mitgezählt hat, das war gerade schon der 2. Schuss Richtung Sinsheim. Wer also eine Strichliste führen möchte, der kann das gerne tun.
Ehrlich? Ja? War jetzt gar nicht bewusst
gewählt. Habe ich auch nicht gesagt, dass es bewusst war. Ich fand es nur erwähnenswert.
Ja, okay.
Hat denn diese Besprechungen, diese Diskussionen, diese Analysen, die er damals gemacht hat, welche konkreten Auswirkungen auf diese Transferperiode, diese Sommerpause haben die denn gehabt?
Einige. Und die haben wir natürlich auch intern besprochen. Und wir wollen ja unseren Wettbewerbsvorteil auch Wettbewerbsvorteil lassen für die neue Saison. Deswegen die Schlüsse, die wir daraus gezogen haben, die werden wir jetzt auf dem Spielfeld sehen für die neue Saison. Und es macht, glaube ich, keinen Sinn, unseren Wettbewerb das jetzt hier öffentlich zu machen. Aber ja, ich wollte damit einfach nur sagen, wir haben das jetzt, wir sind ja nicht zur Tagesordnung übergegangen, ja, sondern wir machen jedes Jahr eine Saisonanalyse und die ist sehr intensiv und die geht auch lange. Es sind nicht nur ein paar Stunden, sondern es ist wirklich lange und ist aber auch richtig so, weil da muss man auch dann wirklich sich ganz offen und ehrlich einfach dann auch die Meinung sagen und das machen wir, finde ich, sehr, sehr gut, vertrauensvoll, bleibt innerhalb des Raumes und ja, daraus werden wir dann natürlich unsere positiven Lehren ziehen.
Sind diese Lehren zu Weichenstellungen geworden, die schon umgesetzt wurden oder die sich noch in der Umsetzung befinden?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich hängt das immer ein Stück weit auch mit einer Kaderplanung zusammen, aber auch im Team, im Staff, in den Abläufen, in der Vorbereitungsphase, in der Trainingsvorbereitung, in der Saisonvorbereitung gibt es ja so kleine Stellschrauben, die man da auch drehen kann. Ja. Und wie gesagt, da ist unsere sportliche Leitung mit unserem Trainerteam, die sind da immer sehr konstruktiv nach vorne gerichtet unterwegs. Und deswegen, ja, ich glaube, wir haben eine ganz ordentliche Saisonvorbereitung bislang erlebt. Deswegen freuen wir uns auf die Saison.
0:1 gegen den FC Bologna macht dir also keinerlei Sorgen oder grundlegende Gedanken,
nein, die du hier plötzlich machst? Überhaupt nicht. Ich habe ja das Spiel auch gesehen und natürlich hättest du dann auch, wenn du frühzeitig das Tor machst, kann das Spiel auch in eine andere Richtung gehen. Anche war noch nicht dabei und von daher werden wir da sicherlich eine Mannschaft sehen in den nächsten Monaten, die in allen drei Wettbewerben in der Lage ist, erfolgreich Fußball zu spielen.
Wenn man den Club und die Mannschaft vor allem so intensiv verfolgt, wie wir das tun mit unserer Redaktion, dann bemerkt man schon in den letzten Wochen, dass da ein neues Selbstbewusstsein erwachsen ist. Ja, die Jungs kommunizieren das auch mehr oder minder offensiv, jetzt nicht arrogant wirken, sondern halt einfach authentisch und ambitioniert, ja, mit dem Ausrufen gewisser Ziele. Ist das was von euch, also Führungsebene drüber, gutiert wird oder haben die da lange Leine, können die im Endeffekt sagen, was sie wollen, ja, oder ist das einfach ganz grundsätzlich nur Ausdruck dieses neuen Selbstwertgefühls, das der Club an sich erhalten hat durch die letzten erfolgreichen Monate? Und damit meine ich jetzt nicht nur explizit den Titel von Berlin, sondern einfach die letzten anderthalb Jahre, die ja durchaus sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind.
Ja, also ich lebe ja gerne in einem Land, da kann jeder sagen, was er will. Ja. Meinungsfreiheit.
Ja.
Deswegen würde ich nie,
so jemanden, nicht gemeint, aber
jemanden, ja, nie jemanden den Mund verbieten. Und ich glaube, Jamie hat es auf seine sympathische Art und Weise ja auf dem Schlossplatz dann kommuniziert, ja, und hat es, glaube ich, dann nochmal wiederholt. Und dann, aber was man merkt tatsächlich, auch in den Gesprächen mit den Jungs, ist schon so ein Titel verändert schon was,
ja,
in der Wahrnehmung, im Selbstbewusstsein. Du merkst, wie geil das ist, einen Titel zu holen. Ne? Und diese Freude, die da lassen wir sie voll laufen mit, weil grundsätzlich möchten Profisportler so oder so jedes Spiel gewinnen. Jedes Einzelne, ist ja klar. Jetzt ist das Problem dabei immer nur, du spielst halt auch gegen eine andere Mannschaft. Und die wollen halt in der Regel auch gewinnen. Von daher ist es völlig okay, finde ich, wenn die Jungs da intern für sich ihre Ziele definieren und definiert haben. Das ist was anderes. Unsere Aufgabe ist ja im Prinzip, das große Ganze zu sehen und auch die Erwartungshaltung ein Stück weit zu managen und immer wieder trotzdem den Spiegel jedem auch zu zeigen, wo kommen wir her und wie ist unsere organische Entwicklung eigentlich? Wie wollen wir uns entwickeln? Nicht nur kurzfristig, sondern eben mittel- und langfristig. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind einfach auch nicht so weit im Verhältnis jetzt einfach auch zu unserem Wettbewerb, dass wir vor einer Saison einfach sagen können, ey, unser Ziel muss die Champions League sein. Ja, weil da sind wir einfach zu weit weg von den Grundparametern, wenn man sich jetzt Bayern und Dortmund und Leverkusen und Leipzig und auch Frankfurt anschaut, vom Umsatz, von den Personalkosten, von anderen Parametern. So, und trotzdem gelingt es immer mal wieder natürlich einem Verein aus, siehe Freiburg, siehe Mainz, wir letztes Jahr trotzdem natürlich dann auch in solche Regionen vor zu kommen. Und ja, perspektivisch, das habe ich auch mal gesagt, wollen wir in der Entwicklung das schon so aussehen, dass wir jetzt, wir haben ja gerade auch die Strategie 2030 ein Stück weit vorbereitet, die werden wir jetzt Ende des Jahres finalisieren und dann ab 26 im Vierjahreszyklus arbeiten. Das haben wir 22 und 26 auch gemacht. Und da ist schon auch die Zielsetzung, sich auch immer mal wieder für Europa zu qualifizieren. Und dieses immer mal wieder ist halt entsprechend betont. Und deswegen werden wir uns da organisch entwickeln.
Du hast ja angesprochen, Jamie Leveling, er hat sich das Mikro geschnappt, auch nicht mehr hergegeben, meinte, Conclusio war, wir können den Europapokal gewinnen, den Scheiß-Europapokal gewinnen. Würdest du unterschreiben bei der Aussage oder bist du damals ein bisschen zusammengezuckt oder hast du es gar nicht mitbekommen? Also der
Doch, ich habe es mitbekommen, aber ich war auch noch so ein bisschen vom Vorabend, sage ich jetzt mal, in positiver Stimmung. Hab ihn da einfach auch feiern lassen und wir mögen den Jamie alle und deswegen haben wir uns für ihn gefreut, dass er da in voller Laune war quasi. Nein, also es ist ja so, ich meine, heute haben wir den 11. August, ne, und wir wissen ja noch nicht mal, gegen wen wir spielen in der Gruppenphase. Die Auslosung steht ja noch an. Wir wissen noch gar nicht, welche Mannschaften am Ende alle final qualifiziert sind. Und da jetzt irgendwie was auszurufen, wäre ja auch nicht seriös. Also das muss man ganz klar sagen. Und trotzdem, wir haben es ja formuliert, wir wollen in allen drei Wettbewerben möglichst weit kommen, erfolgreich sein. Und deswegen gebe ich jetzt ja kein Ziel vor, in der Vorrunde auszuscheiden in der Gruppenphase. Also wäre ein doofes Ziel. Deswegen machen wir das nicht, sondern wir wollen da eben auch möglichst weit kommen. Aber es hängt von vielen Parametern ab, Auslosung, Heimspiele, Auswärtsspiele, kommst du verletzungsfrei dann durch so eine Vorrunde? Und also es alles wäre nicht seriös, das jetzt zu sagen. Und trotzdem, Jamie darf sagen, was er möchte. Und ich finde es immer gut, wenn er ein paar Emotionen ins Spiel bringt.
Am Samstag hat er noch von 35 Saisontoren erzählt.
Auch das darf er gern machen.
Die möglich sind, wenn er genauso performt auf dem Platz wie am Mikrofon.
Ja, dann sind sogar mehr wahrscheinlich möglich.
Ja, ja gut, sind auch noch ein paar Kollegen beteiligt. Ich glaube, der kann er sich schon auch verlassen auf eine Mannschaft, die ebenfalls ein paar Akteure in ihren Reihen hat, die versuchen werden, möglichst viel aufs Scoringboard zu bringen. Aber es ist schon interessant, weil wenn wir, wie gesagt, einfach muss den alten Labbadia-Spruch gerne bemühen, wir wissen, wo wir herkommen. Ja, und dann heißt das eben, du kommst aus einer Zeit, da gab es nicht viele positive Nachrichten rund um den Club und es hat sich einfach komplett gewandelt. Und wenn, war jetzt nicht nur Jamie in den letzten Wochen, sondern auch der Alex Nübel, der Dennis Undaff, auch mit Blick auf das Spiel jetzt am Samstagabend, die klipp und klar gesagt haben, wir wollen dieses Ding da holen. Auch wenn es nur ein, manche sagen Kirmes-Cup ist, andere sagen eine Veranstaltung, die aus Marketingzwecken da ist, andere wiederum sagen, der erste richtige Titel in der Saison holen kannst, nämlich diesen Supercup. Und dieses Auftreten, das gab es hier einfach die letzten Jahre so nicht zu notieren, nicht zu bemerken und es ist schon interessant. Und wer tatsächlich mal mit dem Profifußballer reden kann, die machen tatsächlich alles zu einem Wettbewerb und Spiel. Also es ist wirklich komplett egal, ob es da um Super Mario Kart im Bus geht oder ums Eckle beim Aufwärmen oder Ball hochhalten in der Kabine oder sonst was.
Oder der Koffer.
Ja, stimmt. Kommt. Oder der Koffer, ob er kommt oder nicht. Oder wer zuerst auf dem Rollband liegt, welcher Koffer und so. Ja, da wird wirklich aus allem ein Spiel gemacht. Das ist sehr interessant zu beobachten manchmal.
Ja, aber es ist ja so, ich meine, natürlich, deswegen meine ich ja mit einer organischen Entwicklung einfach. Ne? Es ist ja schon so, dass wir dann 22 uns in der letzten Minute gerettet haben und 23 Relegation gespielt haben. Also von daher ist es jetzt noch nicht wahnsinnig weit entfernt. Aber natürlich, wenn man rückblickt und in der letzten Saison wir dann über die ganze Saison 7 deutsche Nationalspieler erlebt haben in unseren Reihen, und noch ein paar andere Jungs haben, die Fußball spielen können, wenn man das zusammennimmt, natürlich wächst dann das Selbstbewusstsein bei den Jungs selber auch, zu sagen, okay, wir wollen halt ja was erreichen, weil wenn du es einmal erreicht hast, dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, wirst du süchtig nach, aber das setzt dann schon was frei in einem und von daher finde ich es gut, wenn die Jungs ihre Ziele formulieren und wir unterstützen sie dabei.
Kommen wir mal kurz auf das Thema, was den Kader angeht. Wir haben hier hinten schon vorhin das Plakat analysiert. Da ist ganz oben im Champions League Trikot Enzo Meo. Dazu ist die Frage, wie sehr magst du den saudi-arabischen Fußball?
Ich habe da noch kein Spiel gesehen, deswegen fällt es mir schwer, das jetzt fachlich zu beurteilen.
Wie sehr gefallen dir die saudi-arabischen Investitionsmöglichkeiten?
Ja, die verändern den Fußballmarkt genauso wie es, sagen wir mal, 2015, 16, 17 in China war. Habe ich damals beim 1. FC Köln auch Transfers mit Anthony Modest erleben dürfen, die sehr ungewöhnlich waren. Aber jetzt in dem Fall muss man einfach dazu sagen, es war Enzos Entscheidung, auch schon frühzeitig uns mitzuteilen, dass er nach 4 Jahren dann ja auch einfach ja, einen Perspektivwechsel haben möchte und dann auch sagt, er will was Neues erleben. Das hat er frühzeitig angekündigt. Da muss man sagen, das ist auch fair, dass man damit umgehen kann, dass man dann die Planungen dann auch so justieren kann. Wir waren da immer relativ transparent, auch mit dem Management, mit dem Spieler. Und von daher, ja, er hat viel für den Verein gebracht. Er hat wichtige Tore geschossen. Ne? Ich glaube, Carlos hat es neulich geschrieben mit dem ersten Tor in Nürnberg, Sebastian Hoeneß, erstes Spiel. Und dann im Pokalfinale wieder zwei Tore. Er hat aber auch das in Hamburg in der Relegation dann das 2-1 geschossen. Hat wichtige Tore für den VfB erzielt. Hat hier seine Entwicklung vollzogen. Hat einen nächsten Schritt mit Sebastian noch gemacht. Und dann, ja, dann muss man es auch respektieren, wenn einer frühzeitig kommt, und das war ja nicht erst nach Saisonende, sondern war schon wirklich, wir wussten es ja schon wie bei Ito letztes Jahr auch, frühzeitig im Januar, Februar, dass es in die Richtung geht, und dann kann man sich darauf einstellen und das ist okay, und wir wünschen ihm, dass er gesund bleibt. Er wird dort ein paar Erfahrungen machen, außerhalb Europas, die er vorher auch nicht hatte in seinem Leben, auch da wünschen wir ihm natürlich alles Gute und aber alles fair.
Aber ist es abgelaufen. So, dass dir es am Ende lieber wäre, wenn du sagst, wir haben den Spieler zu Atletico Madrid verkauft und auch dorthin entwickelt, zu einem großen Champions League Club, oder am Ende gibt es ein paar Millionen mehr aus Saudi-Arabien und ihr habt den eben in die saudi-arabische Liga?
Naja, das regelt ja der Markt, und das ist am Ende ja auch Enzos Entscheidung mit, wenn er sagt, dass er dort für sich die richtige Entwicklung sieht. Dann können wir ja nicht sagen, wir sehen aber die richtige Entwicklung bei Atletico Madrid für dich, sondern es ist seine persönliche, seine individuelle Entscheidung. Und dass sich das dann finanziell noch bemerkbar gemacht hat, das ist jetzt nicht negativ für uns, würde ich sagen, sondern das ist dann auch okay gewesen. Auch wenn wir da immer, ne, wir reden über Bruttozahlen und Netto, was dann hängen bleibt, das sind da immer wieder andere Dimensionen. Die Diskussion hatte ich früher auch schon mit Sven Mislintat, Brutto und Netto. Aber unabhängig davon, es ist alles fair abgelaufen, und deswegen kann man auch sagen, wir wünschen ihm da einfach wirklich einfach nur alles Gute. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja im europäischen Fußball dann wieder irgendwann. Möglich.
Möglich. Dafür spricht zumindest mal seine Vertragslaufzeit. Die ist jetzt nicht allzu lang gewählt, sagen wir es mal so.
Ja, das. Ich habe den Vertrag gar nicht gemacht.
Ja, ist schon klar. Aber hattest du mal in den letzten Tagen vielleicht so einen kleinen Donald Duck-Moment, ja, der immer auf seinem Sprungbrett in seinem Geldspeicher stand und dann da.
Donald Duck, ich habe das tatsächlich früher gelesen, Donald Duck. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das denn, in so einem Geldspeicher zu leben?
Ja, wie ist es denn?
Aber es ist ja nur ein Comic, von daher, die Realität ist ja eine andere.
Ja.
Und für uns ist es ja tatsächlich so, dass natürlich, also klar, wir sind auch ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen, auch wenn wir in der Unterhaltungsindustrie tätig sind, wenn ich mal sage. Aber im Wesentlichen geht es darum, zu sagen, ohne sportlichen Erfolg ist alles nichts. Ne? Und wir wollen maximalen sportlichen Erfolg erzielen, ohne dabei die wirtschaftliche Existenz zu gefährden. So, das ist unser Maxim. Und natürlich haben wir durch das Württembergische Weltmarkenbündnis und durch viele Veränderungen im Sponsoring, im Stadion, Fertigstellung, Mehreinnahmen, ein sehr ordentliches finanzielles Fundament. Ich sage ordentlich, weil als Schwabe hätte ich natürlich auch immer gerne höhere Eigenkapitalquote und noch mehr auf dem Festgeldkonto, ist die Herren in München ja immer sagen. Aber es geht ja jetzt darum, tatsächlich, wir wollen sportlichen Erfolg erzielen. Ja, und deswegen ist schon unsere übergeordnete Zielsetzung gewesen, die Mannschaft einigermaßen zusammenzuhalten. Wir haben letztes Jahr 3 Leistungsträger verloren, wo wir keine Chance hatten, durch die Ausstiegsklauseln mit Ceru, mit Waldi, mit Ito. Das Jahr davor, 23, haben wir irgendwie kurz vor Schluss unseren Kapitän verloren, mit Endo. Da war auch schon wieder Untergangsstimmung da. Und er hat gesagt, oh Gott, jetzt kommt Stehler für Endo, der Untergang naht, das Gegenteil war der Fall. Deswegen, damit muss man umgehen, und jetzt haben wir Enzo Milo abgeben müssen, aber frühzeitig angekündigt, und den Rest haben wir eigentlich bislang zusammengehalten. Brun Larsen, der ab und zu ja noch gespielt hat, der uns verlassen hat, und Wojong war ja schon ausgeliehen. Und Arnie Chase hat es eher am Anfang in der Saison eine Rolle gespielt, gegen später nicht mehr. Also, der Kern ist zusammen, und deswegen wollen wir eben auch diesen sportlichen Erfolg erzielen. Und wir haben jetzt ja auch schon über 40 Millionen Euro brutto eingenommen, brutto wohlgemerkt, nicht netto. Und das ist schon mal eine gute Basis. sodass wir eben sagen, ja, wenn es möglich ist, wollen wir die Mannschaft zusammenhalten. Aber sind ja nicht nur wir. Gibt auch Spieler, die melden dann Ansprüche an und wollen den Verein dann verlassen. Das ist jetzt zum Glück in dieser Saison noch nicht so häufig passiert, also in der Vorbereitungsphase jetzt. Aber die geht ja noch ein paar Tage.
Das mit dem Festgeldkonto wäre jetzt relativ einfach gewesen, das bisschen dicker, breiter auszustatten. Von 40 auf 95 Millionen Einnahmen in dieser Transferperiode.
Das muss ich rechnen. Was meinst du jetzt mit
95? 55 Millionen lag ja wohl ein Angebot schon mal.
Ach so, ja, das schreibt ihr ja
im Postfach oder im Faxgerät, im guten Alten. Oder wo lag's denn?
Ich bestätige ja öffentlich nie was. Ja. Aber da man das ja nachlesen konnte, kann ich es ja auch sozusagen sagen, es war eine E-Mail mit einem angehängten Word-Dokument und dann antwortet man dann darauf anständig auch mit einem Word-Dokument angehängt in der E-Mail. Und aber wie gesagt, ich glaube, über die Causa ist ja auch fast alles gesagt, dass wir frühzeitig auch gesagt haben, dass wir mit dem Nick in die neue Saison gehen wollen. Und wir haben aber auch gesagt, das gehört ja dazu, dass wenn etwas Außergewöhnliches passiert, wir Profis genug sind und uns an den Tisch setzen werden. Ne? Das haben wir gesagt. Ist das mein Handy? Ist es nicht im Anruf, oder?
Ja, nee. Der Jan Christian
ruft. Ja, genau. Festnetz.
Vorzimmer Dresden,
bitte zu haben. Der hier. Aber das wäre clever.
Dann ist es Uli
Hoeneß. Wenn er das jetzt rausbekommen hätte, dass ich heute über Festnetz um 19:30 erreichbar bin, dann wäre ich rangegangen.
Doch.
Nein, das ist ja, wie gesagt, dazu ist alles gesagt. Und die Kollegen wissen Bescheid. Dadurch, dass wir sie frühzeitig dann auch informiert haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, also das sollte man sich schon auch nochmal vergegenwärtigen. Es ist jetzt 6,5 Wochen her. 6,5 Wochen her, dass wir, ich kann mich noch erinnern, ich bin Donnerstagabends aus dem Urlaub zurückgekommen und war eigentlich gemütlich essen. Und dann kriege ich irgendwie auf einmal 20 Nachrichten, dass eine größere Zeitung oder in dem Fall im Internet bekannt gegeben hat, dass ich wollte mal, der einig ist mit Bayern München. Also das war, und ich habe es genauso gelesen wie jeder andere auch, das war vor 6,5 Wochen. Und dann, sage ich mal, also dann müsste man eigentlich auch in der Lage sein, in den 6,5 Wochen dann auch, wenn man den Spieler unbedingt verpflichten möchte, dann auch eine Lösung zu erzielen. Und wie gesagt, jetzt haben wir den 11. August und wir spielen am Samstag Supercup und bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein.
Bedeutet, wenn nach dem Anpfiff des Supercups etwas Außergewöhnliches noch passiert, spielt es überhaupt keine Rolle mehr?
Genau richtig, ich konzentriere mich dann aufs Spiel, nur noch aufs Spiel.
Und an den Tagen danach?
Und in den Tagen danach bereiten wir uns auf das Spiel bei Union Berlin vor, weil das ist das erste Pflichtspiel. Und danach spielen wir in Braunschweig Pokal und dann spielen wir zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und feiern 100 Jahre Brustring.
Und erst dann ist die Transferperiode zu Ende,
Und dann ist die Transferperiode zu Ende, vollkommen richtig. Aber wie gesagt, der Anpfiff im Supercup ist, spätestens dann sollte alles erledigt sein.
Sehr gut.
Davor gibt es ja ein Essen, vor diesem Supercup.
Ja.
Mit den Verantwortlichen, freust du dich da drauf, zum ersten Mal mit den Herrschaften wirklich am Tisch zu sitzen?
Ich habe ein wirklich sehr gutes Verhältnis mit Jan-Christian Dresen, mit dem ich 3 Jahre wirklich intensiv im DFL-Präsidium zusammengearbeitet habe. Das war deswegen intensiv, weil das war die Corona-Phase.
Ja.
Das heißt, da haben wir echt versucht, die Bundesliga zurückzubringen, wieder in den Spielbetrieb. Da haben wir uns so oft ausgetauscht in der damaligen Konstellation mit Seifert an der Spitze und deswegen habe ich ein sehr gutes Verhältnis, auch ein Vertrauensverhältnis zu Jan-Christian Dresen. Deswegen, wir waren immer offen miteinander und er weiß auch ganz genau, er kennt unsere Situation und kennt auch unsere Haltung. Und deswegen, nee, ich freue mich, wenn wir ihn sehen. Ich weiß nicht, wer sonst so alles mitkommt. Max Eber vermute ich mal noch.
Ja.
Vielleicht Heiner noch als Präsident. Es wird ein guter Austausch mit gutem schwäbischen Essen und dann schauen wir Fußball.
wenn der Eberl, so wie letzten Freitag geschehen, öffentlich sagt, für uns hat sich das Thema erledigt und ich jetzt deine Aussagen höre, dann werde ich daraus nur bedingt schlau. Also ein paar Hintertürchen scheint es schon noch zu geben.
Naja, aber das ist ja nicht unser Thema. Also ist ja nicht unser Thema. Also es ist doch das Thema des FC Bayern München, sondern wir haben doch von Anfang an ganz klar, sauber, offen kommuniziert, dass es unser Spieler ist, dass wir nicht in Verhandlungen eintreten wollen. Wenn ich jetzt nicht, ich hätte ja auch eine Zahl nennen können und hätte sagen können, wir wollen Summe X, aber wenn ich das nenne, dann sage ich, dann verhandle ich ja. Ich will gar nicht verhandeln, weil wir nicht abgeben wollen. Ich glaube, das hat in der Zwischenzeit auch jeder verstanden. Am Anfang haben sie vielleicht gedacht, die Fans in Deutschland, dass wir irgendwie pokern oder so, sondern wir haben gesagt, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind wir Profis. Und es ist auch so, ich meine, Bayern München möchte Musiala auch nicht verkaufen.
Ja.
Sie haben einen Vertrag verlängert. Aber ich sage jetzt mal eine Mondzahl. Und wenn halt Paris Saint-Germain vielleicht dann, keine Ahnung, 300, 400, 500 Millionen bietet, werden sie sich auch an den Tisch setzen. Und das sind wir jetzt in einer anderen Dimension. Aber um klar zu sagen, wenn uns vorher jemand gefragt hätte, dann hätten wir gesagt, ihr müsst euch mit dem Spieler gar nicht zusammensetzen, weil wir gar nicht bereit sind, ihn abzugeben. So, und wenn was Außergewöhnliches passiert, ist jeder Verein in Europa, würde ich jetzt mal sagen, bereit, sich an den Tisch zu setzen. Und wie gesagt, das ist es aber auch eine Strecke von 6,5 Wochen und irgendwann ist dann immer gut.
Du warst, wie David und ich auch, in Rottach-Egern, zumindest ein paar Tage.
Ja.
Wie hast du ihn da wahrgenommen? Also ihn, Nick selbst jetzt. Was macht's mit ihm?
Ja, ist doch klar, das muss man auch, finde ich, echt verstehen. Das ist ein junger Mensch und damit muss er sich beschäftigen, beschäftigt er sich. Es ist klar, aber man hat jetzt auch wirklich bei allen Spielen gesehen, wenn er auf dem Feld war, da performt er und da ist er engagiert und da lässt er sich nicht. Also deswegen, Nick Woldemade ist ein intelligenter junger Mann, der weiß, dass er mit uns auch eine sehr gute Saison spielen kann im Vorfeld einer Weltmeisterschaft. Und wie gesagt, wir haben einen guten Austausch miteinander und wie gesagt, es ist nicht unser Thema, es ist das Thema des FC Bayern.
Die Szene am Samstag aus 6 Metern übers Tor. Bist du froh, dass die gegen den FCB, FC Bologna passiert ist und hoffentlich nicht am Samstag gegen den FCB, FC Bayern?
Ja, oh Gott, das ist Fußball. Das war gestern bei unserem Spiel unserer zweiten Mannschaft Ingolstadt ich weiß nicht in welcher Minute am Ende, auch einmal an die Latte und davor drüber. Das gibt's im Fußball. Das wird immer wieder passieren. Gestern war es gut, dass wir das Spiel 2-1 gewonnen haben. Und von daher, das wird dem Nick in seiner Karriere wahrscheinlich schon auch nochmal passieren. Und idealerweise gegen Bayern macht er das entscheidende Tor. Ich würde mich freuen für ihn, für uns, für alle.
Wenn wir mal noch bei Transfermarkt-Themen bleiben, Enzo ist gewechselt, Nick wird es nicht tun, den Sportskameraden Konstantelias aus Griechenland habt ihr nicht bekommen, obwohl ihr ihn wolltet. Was passiert noch? Was kann sich der Trainer noch oder was kann der Trainer sich noch erhoffen an sportlichen Verstärkungen für seinen Kader zu bekommen?
Der Trainer ist da voll im Bilde und ist voll.
Seht ihr ein paar Gesichter, die sind alle hochinteressiert.
Voll involviert, aber. Guck mal, jetzt ist ein gutes Beispiel. Jetzt hat man einen sehr ungewöhnlichen Transfer, du hast ihn ja gerade, oder einen möglichen Transfer, der ja eigentlich schon mehr oder weniger, wir waren uns einig, der Spieler war kurz vorm Flieger, zumindest durch die Sicherheitskontrolle durch. Und er ist nicht zustande gekommen, weil vorher ja alles auch öffentlich wurde, ne? Also in Griechenland so. Und wenn ich dir jetzt 3 Namen nennen würde und dann kommen andere Vereine und grätschen rein, warum soll ich das machen? Ich will, dass ihr gar nichts wisst und dass wir die Spieler verpflichten. Und deswegen mache ich es auch immer so, ich kommentiere einfach auch keine Namen von uns, weil das echt für uns ein Wettbewerbsnachteil ist. Und da war das beste Beispiel, dass dadurch sicherlich auch noch dieser Transfer verhindert wurde. Da gab es noch ein paar andere Gründe, die wir wahrscheinlich alle intellektuell und rational gar nicht mehr nachvollziehen können, was da dort vor Ort passiert ist. Aber wir werden eine gute Mannschaft haben und wir werden sicherlich auch noch auf dem Transfermarkt was machen, da könnt ihr euch beruhigen, ihr könnt euch entspannen, das überlasse ich euch.
Entspannt euch doch, sehr schön, ja, den hatten wir auch schon mal. Ich wollte gar nicht auf Namen raus,
Alex. Ach so,
mir ging es nicht um Namen, sondern ganz grundsätzlich, kann man schon davon ausgehen, dass er noch versuchen werde, eine Verstärkung fürs Mittelfeld beispielsweise zu bekommen.
Ja, 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 klar. Also das ist unser Ziel, definitiv. Und da werden wir auch noch was machen. Da lassen wir uns auch nicht unter Druck setzen, sondern das muss passen. Und wie gesagt, auf dem Transfermarkt, du weißt nie, was passiert am Ende noch. Also Endo war das beste Beispiel damals. Also wenn mich Anfang Juli jemand gefragt hätte, ich gesagt, ja, es ist schade, dass Endo bei uns den Vertrag nicht verlängern will, weil er halt im Sommer 23 seinen Lebenstraum erfüllen will, in die Premier League zu kommen. Dass dann irgendwann ein Angebot kommt von Liverpool und mein alter Kollege Jörg Schmadtke mich anruft, wir wollen Endo verpflichten, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber dann musst du Profi genug sein, um zu sagen, okay, der Spieler will unbedingt, wir haben noch 10 Monate Restlaufzeit gehabt zum damaligen Zeitpunkt und wir kriegen deutlich über 20 Millionen für die 10 Monate und dann musst du sagen, okay, so, was haben wir für eine Alternative? Und die Alternative waren dann Angelo Stiller. Hat funktioniert. Und so sind wir Profis, dass wir in allen Situationen auch, das wird auch von uns erwartet, Lösungen präsentieren. Und manchmal geht es besser auf, manchmal weniger gut auf. Und deswegen kann bis zum Ende der Transferperiode einiges noch passieren. Und darauf stellen wir uns ein.
Ihr habt bisher in die Jugend wieder investiert. Also einerseits jetzt in die U21, wo er noch die letzten Tage Spieler geholt hat, aber auch für die Profimannschaft. Bisher junge Spieler geholt, obwohl man vielleicht so denken konnte, von der Strategie wäre es jetzt auch nochmal angebracht, ein, zwei Säulen vielleicht hinten und im Mittelfeld, ja, die schon ein bisschen Erfahrung haben, zu holen. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, doch auf dieser Philosophie zu bleiben, oder habt ihr die zwei, drei Säulen eben noch nicht gefunden?
Also ist genau richtig, wenn man mal die Transferperioden im Sommer 23 und 24 anschaut, war es ja auch genau so, wir haben immer auch junge, entwicklungsfähige Spieler geholt, Spieler, die keiner so richtig auf dem Radar hatte und die sich dann entwickelt haben. Also ein Leveling hatte keiner auf dem Radar, glaube ich. Auch bei Mittelstädt hat auch keiner damit gerechnet, dass sich entwickelt. Selbst bei Underf hat jeder gesagt, was machen sie da jetzt? Der war aber schon ein bisschen älter, aber bei Rouen genauso. Also Spieler zu holen, die vielleicht jetzt nicht jeder so im Fokus hatte. Und Assignon ist ein etablierter Profi, der jetzt auch keine 18 mehr ist und der jetzt auf der rechten Seite da sicherlich einfach mehr, ja, noch ein Stück weit mehr Konkurrenzkampf mit reinbringen. Und da haben wir natürlich auch junge Spieler wieder verpflichtet, aber man hat jetzt auch in den ersten Spielen schon gesehen, dass da wirklich Ansätze da sind, sodass wir da, glaube ich, auch noch viel Freude erleben werden. Und klar, die Ziele, die wir auf dem Transfermarkt jetzt noch vor uns haben, das werden jetzt eher weniger 17, 18 oder 19-Jährige sein, sondern die müssen aber auch keine 35 sein, sondern es gibt ja auch was dazwischen. Und dass da sicherlich schon dann auch noch ein, zwei Spieler kommen, die schon in europäischen Ligen nachgewiesen haben, dass sie definitiv Fußball-Bundesliga spielen können.
Sehr gut.
Und Europa League spielen können. Und DFB-Pokal spielen können.
Sollen wir mal eine Fragerunde einstreuen und schauen, ob es Bierdeckel gibt, die ausgefüllt wurden, oder sind alle Fragen wahrscheinlich zu Nick Woltemade, die da drauf gestanden hätten,
ja, ganz schon beantwortet? David, würdest du kurz?
Willst du jetzt ein Bier? Guter Plan, ja. Groß? Klein, Autofahrer.
Was, die Bierfrage haben wir ja vorhin noch nicht geklärt.
Stuttgarter Hofbräu natürlich. Das beste Bier in Europa? Stuttgart? Ja.
Darfst du jeder selber auswählen. Mal hast du auf deine irische Zeit angespielt und natürlich Guinness. Hier im Pub ein Guinness bestellt.
Ja, absolut, aber das hatte ich ja schon.
Das ist ein guter Punkt. Wir müssen noch mal einen kleinen Sprung zurück machen zu Big Nick. Nick Woltemade. Was das ganze Thema ja begleitet, ist natürlich auch Diskussionen, die in sozialen Netzwerken stattfinden, die in Fankreisen stattfinden. Man muss das, was man so wahrnimmt und auch das, was hier auf dem Zettel steht, nämlich explizit, Woltemade ist in Fankreisen durch, hier nicht als repräsentativ ansehen, aber es ist definitiv eine Facette.
Steht da?
Das steht da.
Ich kann das, muss
auch Brille absetzen. Kannst du? Sonst, ich kann es auch gerne vorlesen.
Ja, oh, die hat eine ähnliche Schrift wie ich.
Ja. Deswegen müsste es eigentlich gut haben.
Wobei, da steht nicht erst durch, sondern steht, was planen wir? Aber das
ist, also es ist... Ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren. Es ist de facto wahrzunehmen, auch wir merken das in unseren Kommentarspalten beispielsweise, dass die öffentliche Wahrnehmung des Spielers ganz klar gelitten hat. Ja, ob er was dafür selbst kann oder nicht, sei dahingestellt. Aber man merkt das schon. Und man merkt auch, dass es mit ihm was macht, ein Stück weit, wenn man ihn so beobachtet. Tegernsee, nochmal als Beispiel genannt. Was könnt ihr tun? Was wollt ihr tun? Oder ist es er, der was dagegen tun kann, nämlich einfach ganz simpel in Form von Toren?
Also, ich glaube, er hat ja in den letzten Spielen einfach schon bewiesen, wie er auf dem Platz agiert, nämlich total fokussiert, total engagiert. Aber auch seine Mitspieler machen sie ihm einfach, weil die haben von Anfang an gesagt, hey, es ist unser Nick und wir spielen mit dem Fußball. Und was da von außen natürlich reingetragen wird, das können wir ja nur bedingt beeinflussen. Aber ich will einfach nur mal appellieren, auch an alle, ist ein junger Mensch, der hat jetzt sein Verein, also spielt jetzt eine Saison bei uns, wurde in dieser Saison mehr oder weniger über Nacht Nationalspieler und hat eine sensationelle Entwicklung vollzogen. Und wenn sich dann ein Verein, der regelmäßig die Champions League Halbfinale erreichen kann und manchmal auch die Champions League gewinnt und Seriendeutscher Meister ist, wenn der sich dann mit jemandem beschäftigt, dann ist es doch einfach auch nur menschlich, sich da Gedanken zu machen. Das finde ich also überhaupt gar nicht verwerflich und man muss das auch differenzieren. Und Nick Woldemar, der hat nicht wie andere Spieler gesagt, ich trete jetzt irgendwie in den Generalstreik, weil ich muss unbedingt nach München. Das würde auch gar nicht zu ihm passen. Und von daher bin ich sehr sicher, so wie ich die Stuttgarterinnen und Stuttgarter kennengelernt habe, hat mir jetzt auch, glaube ich, im Testspiel gesehen, wie er dann, als er reinkam, als er vorgestellt wurde. Die haben da schon ein ganz sensibles Gespür für, ob ein Spieler sich voll reinhaut. Und das wird er nicht machen und er wird auch wieder seine Tore schießen. Und dann werden wir alle zusammen tolle Fußballspiele erleben. Und es liegt an uns allen, dann ihm aber natürlich auch, das Gefühl zu geben, wir wollen alle zusammen eine erfolgreiche Saison spielen. Ich persönlich mache mir da keine Gedanken, weil ich zähle da auch auf unsere Fans und bin mir aber auch sicher, dass wir da ein gutes Gespür für haben werden.
Ich habe tatsächlich, du hast einen ganz guten Punkt eingangs zu einem Halbsatz angesprochen.
Cheers, jetzt alle euer Bier eigentlich? Oder?
Ja. Und zwar den Umstand, dass die Jungs ihn in keiner Weise ablehnen oder abstoßen. Man sieht das auf dem Platz. Ja, in ihrem Verhalten, im Zusammenspiel, man würde sofort bemerken, wenn da eine Tendenz dazu da wäre, den Spieler jetzt in irgendeiner Form zu schneiden, dann kriegt er nämlich keine Bälle mehr, ob er es will oder nicht, dann wird der schon, dann gucken die schon danach, dass der dann nicht ganz so gut dasteht. Das alles passiert nicht. Und wir hatten es eingangs von Jamie und Super Mario Kart und alles muss gewonnen werden. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Die Jungs, die wollen gewinnen. Und wenn sie gewinnen wollen, brauchen sie ihre beste Elf und dazu gehört er halt normal. Und deswegen glaube ich, dass bin ich ähnlich von da meiner Annahme wie du auch zu sagen, dass da eher das Gegenteil passieren wird, nämlich dass er voll akzeptiert in dieser Mannschaft in die Runde gehen wird und dann auch seinen Teil zum Gesamten beitragen kann.
Ich hätte es nicht besser formulieren können.
Vielleicht fange ich bei euch an irgendwann, wer weiß. So.
Eine beste Elf hat der.
Das war eine Bewerbung gerade. Ja. Wo ist euer Chefredakteur?
Der ist nicht da.
Ja, okay. Ich sehe. Grüße, er baut gerade eine monetäre Anhebung seines Vertrages öffentlich
nein,
auf.
Nein.
Aber wir können Doppelpass spielen.
Ich war lang genug in der Kreisliga unterwegs, ich spiele für eine Kiste Bier, insofern alles gut. Ja?
Aber du arbeitest nicht für eine Kiste Bier.
Ja gut, aber wenn die Kiste Bier bezahlt wird, ist gut. 1-0.
Die einen sagen so, die anderen so.
2-0. Er baut auch kleine Handlungsposition auf. Okay, alles klar. Alles verstanden. Gut.
Die beste Elf hat der Philipp gerade angesprochen. Im Vorstand seid ihr ein Trio. Seit kürzerem, seit der Thomas Ignazi ausgeschieden ist. Jetzt könnte man meinen, wenn die Bayern schon den Nick Woldemar nicht bekommen, dann holen wir halt Rufen Kasper. Ist das so, dass euer Marketingvorstand ebenso umworben ist von dem FC Bayern, wie es euer Stürmer schon war?
Ich habe es gelesen, zumindest.
Mit Interesse oder mit Vorkenntnissen?
Also, da bin ich ja völlig der falsche Ansprechpartner. Also muss man den Ruven selber fragen oder unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, Präsidenten Dietmar Allgeier. Und der hat sich heute dazu klar geäußert, dass es da ja schon Meldungen gab, die offenbar falsch waren, sonst hätte er sich heute nicht so geäußert. Und ich arbeite mit dem Ruben wahnsinnig gern zusammen, weil er auf der einen Seite halt einfach wirklich auch ein Fachmann ist und sein Business versteht und wir auch da eine ähnliche Wellenlänge haben und er auch den Traditionsclub auf der einen Seite versteht und auf der anderen Seite aber auch natürlich, sagen wir mal, die Kommerzialisierung des Fußballs richtig einordnen kann, gerade den internationalen Anspruch. Als wir 2022 gekommen sind, hatten wir genau 0 Mitarbeiter für Internationalisierung. 0. Ja, und das haben wir jetzt aufgebaut, ist nur ein Segment zu nennen. Und da ticken wir wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich in der Ausrichtung. Und was genauso wichtig ist, er ist einfach ein super Typ. Es macht total viel Spaß mit ihm, auch außerhalb der Geschäftsstelle sich zu unterhalten, zusammen zu feiern. Und ja, also und ich würde es sehr, sehr bedauern. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, weil ich bin ein positiv denkender Mensch und er weiß ganz genau, was er in Stuttgart hat. Und von daher glaube ich, sollte man nicht alles 100% ernst nehmen, was da auch steht. Und wie gesagt, heute wurde ja schon mal die erste Meldung vom Präsidenten dementiert.
Aber ist so ein bisschen der Preis des Erfolgs. Ne? Nicht nur auf das kickende Personal bezogen, sondern du hast vorhin gesagt, auch wirtschaftlich Sponsoring eine gute Entwicklung hingelegt. Und es wird dann, gut, die Bayern kennen den Rufen, aber ja, das haben sie trotzdem dann auch nochmal registriert.
Also wenn es stimmt, dass sie umstrukturieren wollen und sagen wir mal, die Ressorts neu verteilen wollen und dann hätte es mich auch sehr gewundert, weil also dass man da nicht mal auf den Namen Ruben Kasper kommt, weil er ja nun mal auch 6 Jahre bei Bayern München das internationale Geschäft in Asien aufgebaut hat und sich dann kennt. Aber das ist das eine. Und das andere ist, dass er Ruben letztes Jahr seinen Vertrag verlängert hat und weiß, was er hier hat mit uns im Team, mit seinen Teams. Er ist Schwabe, ist hier auch aufgewachsen. Deswegen ist der VfB für ihn auch ein besonderer Verein. Und von daher, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so, dass, wenn jetzt da Bayern München ruft, jeder sofort ins Auto steigt.
Da schwingt auch so ein bisschen das neue Selbstverständnis mit, das wir heute schon in der Sendung ein bisschen hatten, ne?
Ja, aber es ist auch eine besondere Konstellation, weil wir einfach ein gutes Team sind. Und auch insgesamt mit den Mitarbeitern da jetzt, was in den letzten Jahren gewachsen ist, da gab es ja davor auch schon einiges an Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Ne? Da gab es viele Wechsel im Vorstand, viele Wechsel im Präsidium. Und ich glaube, den Jungs und Mädels tut es auch ein bisschen gut, dass sie wieder ein bisschen Kontinuität spüren. Und es sind alles Faktoren, die werden da sicherlich auch mit einberechnet werden, auch vom Ruben. Aber es, am Ende ist es ein Thema von Ruben Kasper und Dietmar Alger und dem Aufsichtsrat. Und ich habe mich jetzt schon viel zu sehr geäußert zu dem Thema, was ich eigentlich gerade machen wollte.
Dann bleiben wir beim Stichwort Internationalisierung und jetzt kommt eine Überleitung aus der Hölle. Ihr wart schon mal international aufgestellt auf der Trainerposition.
Ja.
Mit Giovanni Trapattoni.
Ah, oh Gott, ja, ja.
Und du hast uns ein Unikat mitgebracht.
Ja.
Manch einer kennt das Bild oder die Bilder, die damals kursierten, vielleicht noch mit Giovanni Trapattoni und seinem Co-Trainer Andi Brehme im Kamelhaarmantel mit braunen Straußenlederhandschuhen.
So sah er aus. Oder ist das gleiche Modell?
Das ist, haben wir alle getragen. 2006 war die Saison. Und wir haben dann, weiß ich noch ganz genau, weil es war ein Tag vor meinem Geburtstag, am 10. Februar 2006, haben wir dann nach einem 0-0 Mittwochabends gegen Werder Bremen Giovanni Trapattoni auf Platz 9 entlassen und haben dann am nächsten Tag oder zwei Tage später den damaligen arbeitslosen Trainer Armin Fee verpflichtet.
Die Übergangslösung.
Ja, manche haben ihn als Übergangslösung bezeichnet. Er hat es dann gekontert mit der deutschen Meisterschaft. Aber ich kann mich noch wirklich super dran erinnern. Zum einen, weil wir auf Platz 9 einen Trainer entlassen haben. Das hast du ja davor auch nicht so oft gemacht als VfB. Obwohl, Sammer hatten wir auf Platz 5.
Stimmt.
Zumindest sich getrennt. Das Jahr davor hat man sich getrennt. Ja, also waren damals andere Zeiten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zu meinem damaligen Chef, unserem Ehrenpräsidenten Erwin Staudt, dann irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später gesagt habe, Erwin, was, wir sind am Arsch. Du hast gerade den erfolgreichsten Vereinstrainer Europas entlassen und hast einen Armin Fee verpflichtet. Wir sind am Arsch. Und er hat gesagt, Junge, beruhig dich. Wir haben einen klaren Plan. Dass der Plan dann aufging, weil wir deutsche Meister wurden, eine Vierteljahre, weiß nicht, ob der Plan so safe war bei ihm, aber Deswegen war tatsächlich der Mantel, also ich bin ja Schwabe und werfe nichts weg. Manche werfen mir das vor, also
zu Hause.
Zu Hause. aber den habe ich tatsächlich, der ist mit nach Köln gekommen, ja. Und der ist jetzt mit wieder nach Stuttgart gekommen. Aber ich glaube, ich hatte ihn nie an, weil ich habe ein altes Visitenkärtchen von mir in diesem Mantel gefunden. Deswegen hatte ich den in Köln zum Beispiel, glaube ich, nie an. Ja. Warum habe ich ihn mitgebracht? Das musst du erzählen.
Wir haben im Trainingslager am Tegernsee oder generell in Trainingslagern gibt es ja die Tradition, dass ihr jemanden zu so einem Presseabend einladet, meistens gegen Ende. Und der war auch am Tegernsee, hat der stattgefunden, und wir haben an diesem Abend über alte Zeiten sinniert. Wir hatten den Herbert Rudel dabei, einen Fotografen, der diesen Job gefühlt seit 60 Jahren macht oder länger. Ich glaube 75 ist er, wahrscheinlich sogar länger, ja, ich weiß nicht. Und Herbert hat ein unfassbares Anekdotenfeuerwerk wie immer abgebrannt, und da gab es eben auch diese Kamelhaar-Mantel-Episode, kam zur Sprache. Und du wusstest natürlich schon, dass du heute Abend hier sein wirst, hast gesagt, den bringe ich mit. Dass du auch das Kärtchen, das Visitenkärtchen von damals noch in der Tasche.
Ja, ja, das war
weder dir noch mir, logischerweise.
Es war auch damit, weil du hast ja, glaube ich, gesagt, das war eine super, super edle Luxusmarke.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, na fast, weil, aber also Boss ist natürlich eine sensationelle Marke, und es war damals schon Boss und ist heute noch Boss.
Ich habe tatsächlich nachgeschaut, zwischenzeitlich bei uns in der Berichterstattung rund um dieses Bild, das kam mehrfach, immer wieder mal wurde das rausgeholt, hieß es immer, es sei ein Baldessarini-Mantel gewesen, weil der Mister Giovanni Trapattoni natürlich gesagt hat, ich trage hier doch nicht irgendwelches deutsches Zeug, von welchem Schneider auch immer,
Boss.
Sondern ich will...
Irgendein deutsches Zeug.
Genau. Boss ist es dann geworden. Ja, anstatt Baldessarini. Ja. Auch überhaupt kein Nachteil, so wollte ich es nicht verstanden haben.
Absolut.
So stand sie in den Artikeln drin, ja. War damals,
ja.
Hat eben zum Ausdruck gebracht, ich hätte schon gerne italienische Designerkleidung an. Dann wurde es Boss, ein Nachteil war es nicht unbedingt. Das Bild ging um die Welt, glaube ich, und ist auch bis heute noch immer wieder für einen Schmunzler wert, wenn man drüber spricht. Gerade mit Herbert, der, wie gesagt, Anekdoten abfällt, den musst du nur antippen. Das ist wie so ein Lichtschalter. Denn dann haut der Dinger raus, du warst dabei, das ist großartig.
Ja, das hat dazu geführt, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin mit dem Mantel, mich haben drei Personen ganz komisch angeschaut, was macht er bei 33 Grad jetzt mit diesem Mantel?
Ja, ja, ja. Jetzt wisst ihr
es.
Jetzt
wisst ihr es, ja.
Jetzt ist es denn das. So, dass man so einen Mantel, wenn man dann entlassen wird, Anfang Februar auf Platz 9, wie so ein Geschäftswagen, den Mantel abgeben muss, oder durfte der Giovanni den...
Bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass er mitgenommen hat.
Ich habe übrigens auch gerade was gelernt. Ja. Ich habe immer gedacht, Horst Held wäre es gewesen mit seiner ersten Amtshandlung als Manager, den Trapattoni.
Ja, stimmt.
Du hast gerade gesagt, Erwin war es.
Ja gut, Erwin Staudt war ja Vorstandsvorsitzender, also praktisch meine Funktion. Und Horst Held ist im Januar... tatsächlich hat er Herbert Priem abgelöst im Januar 2006 und hat sechs Wochen später dann als Newcomer quasi den erfolgreichsten Trainer Europas auf Platz 9 entlassen.
Ja.
Mutig. Wir Absolut. Sind dann, glaube ich, in der Spielzeit 9. oder 10. geworden, weiß ich gar nicht mehr genau, und haben dann mit einem 0-3 gegen Nürnberg in der Meistersaison sind wir gestartet zu Hause. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es Stimmen, der Übergangstrainer, der wird es nicht lang machen. Am Ende war der Übergangstrainer mit Horst Held dann Deutscher Meister.
In jenem Spiel Thomas Hitzlsperger nicht seine beste Leistung, am Ende Meistertorschütze.
Mit Sammy Khedira zusammen, ja.
Genau.
Wenn wir schon bei internationalen Themen sind, hast du ein Hotelzimmer in Lyon schon gebucht?
In Lyon.
Da wird doch immer ausgelost, oder?
In Monaco.
Ach, in Monaco findet das mittlerweile statt.
Ja.
Da hast du in Monaco schon gebucht.
Das bucht dann immer die UEFA für die an der Auslosung teilnehmen, genau. Und ich gehe mal davon aus, dass die das schon gebucht haben, weil es ist ja bald.
Genau. So. 26. glaube ich, oder?
Ja, 29.
Ich glaube vor Gladbach, genau.
Ja.
Ja. Ja. Genau.
Wunschgegner?
Das soll eine Fußballmannschaft sein.
Ja, spielen ein paar mit.
Ja, so ein Wunschgegner.
Naja, ich bin ganz persönlich, habe ich zwei große Fables. Das einmal ist Insel und zwar nicht England, also Schottland, wenn oder Irland, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und Osburg hat immer seinen Reiz, wenn es nicht gerade nochmal Belgrad ist und
geht die nicht mehr, ne?
Belgrad,
die sind ausgeschieden.
Die sind ausgeschieden, aber die Begleitumstände dort sind speziell, nicht überall, aber eben in manchen Orten, und deswegen wäre es schön.
Wir nehmen alles, was kommt, und wir werden auf alle Fälle sehr gute schwäbische Gastgeber sein im Vorfeld des Spiels, und zu Hause werden wir sicherlich alles geben, um die Spiele dann auch erfolgreich zu
Fußballfeste feiern wollen, ist das Ziel.
Ja.
Ihr habt für die Auswärts reisenden Fans oder die, die es wollen, gibt es anders als in der Bundesliga kein 10%iges Kontingent, sondern nur ein 5%iges. Gibt es da gar keine Möglichkeiten einzuwirken darauf, dass der gastgebende Verein vielleicht doch ein bisschen mehr locker macht?
Ja.
Weil die VfB-Fans, glaube ich, ich spreche für alle hier im Raum, nehme ich einfach mal an, aber auch für alle außerhalb dieses Raumes, die haben natürlich richtig Bock, logischerweise solche Reisen anzutreten.
Wir haben es tatsächlich auch in der Champions League bei jedem einzelnen Club versucht. Früher war es einfacher, weil da hattest du ja Hin- und Rückspiel und da konntest du natürlich dann einen Deal machen, na, wir erhöhen beide auf 10%, 10%.
Ja.
Und dann bist du einfach dann auch vom Heimverein abhängig, aber wir haben es bei jedem Club natürlich versucht. Vielleicht ist es in der Europa League ein bisschen geschmeidiger wie in der Champions League. Wir werden es wieder versuchen, weil es davon auszugehen, ohne jetzt die Gegner zu kennen, dass wieder gerne 10, 15, 20, 25.000 VfB-Fans dann auf Reisen gehen. Und wie gesagt, es war in der Champions League schon was Besonderes. Wir haben uns dann ja auch mittags immer wieder so ins Getümmel gestürzt. Und das war schon cool.
Aber einfach wird es nicht, weil viele der Gegner werden nicht diese großen Stadionkapazitäten anbieten können, wie es ein Champions League-Club kann.
Ja. Genau, in Abhängigkeit der Kapazität. Aber vielleicht sind sie dann auch froh, wenn sie ein paar Tickets mehr verkaufen können.
Was traust du denn der Truppe insgesamt zu? Was denn da so drin ist? Nicht nur Europapokal, sondern generell Saisonstart. Meinst du, sie sind gleich voll da am Samstag? Sind bereit?
Gut, also ich meine, ich glaube schon, dass wir ja jetzt mal im Verhältnis zu vielen anderen Clubs für den 11. August relativ weit sind.
Ja.
Wir haben den Kader einigermaßen zusammengehalten, haben noch ein paar Spieler dazu bekommen, die schon frühzeitig auch alle im Trainingslager dabei waren. Ist auch immer wichtig, um da so eine Einheit dann zu bringen. Und von daher bin ich fest von überzeugt, dass wir vom ersten Pflichtspiel, und jetzt nehmen wir mal den Franz Beckenbauer Supercup dazu, so heißt er ja offiziell, nicht Kirmes Cup, sondern Franz Beckenbauer Cup.
Dritter. Hammer, sehr gut.
Du hast
Kirmes. Ja, na, alles gut, alles gut.
Ich bin
da schmerzfrei.
Franz Beckenbauer Supercup.
Ich bin da schmerzfrei.
Und deswegen bin ich überzeugt von, dass wir wirklich, und das hat die Vorbereitung auch gezeigt, dann von der ersten Minute an da sind. Und es wird wieder eine lange Saison mit vielen, vielen Spielen. Und deswegen brauchen wir auch einen breiteren Kader. Und deswegen werden wir auch noch was machen.
Kleine Quizfrage. Wie hieß er, als ihn der VfB das bisher letzte, aber auch einzige Mal gewonnen hat, im Supercup? Wie hieß er da?
Das Supercup?
Mhm.
War ich da schon auf der Welt?
1992.
92? Okay, ja, da wurde nur Deutscher Meister,
ja. Gegen Hannover 96, die waren damals Pokalsieger.
Toto Lotto kam?
Fast. Panasonic Supercup.
Also er hieß damals auch schon nicht Kirmes Cup.
Richtig, er hieß damals auch schon nicht Kirmes Cup.
Haben wir was gelernt heute Abend.
Gut, ich hätte noch eine Frage abseits des Fußballs. Wo warst du als Mitbetreiber, Mitinhaber der Weinstube Fröhlich, als kürzlich Axl Rose, Frontsänger von Guns N' Roses, plötzlich im Lokal auftauchte?
Da hatte ich für den VfB einen Termin. Das war, glaube ich, am Donnerstag, ne, letzte Woche, meinte ich. Ja, ich glaube, es war Donnerstag. Genau, ich hatte wirklich einen Abendtermin und hab dann auch ein Bild von der Manschi bekommen, wie sie da der Weinstube waren und sie hat mir dann drunter geschrieben, wer es war, weil ich konnte es auf den ersten Blick bei dem Bild nicht erkennen. Es gab ja noch andere Bilder, da habe ich es dann auch erkannt. Ja, und aber wie gesagt, bei uns ist es ja so, da kommen ganz viele vorbei und wir machen da keine Unterschiede. Und wenn der Platz, wenn er jetzt ohne Tischreservierung kommen wäre, dann hätte er auch wahrscheinlich keinen Platz bekommen. Ne? Das ist bei uns so die Philosophie und das ist auch gut so, weil jeder hat ein Anrecht auf einen gescheiten Zwiebelroschbraten.
Das Grundrecht, das schwäbische Grundrecht.
Schwäbische Grundrecht.
Sehr schön.
Aber er war vorangemeldet, deswegen hat er das auch genießen können.
Hat er den Zwiebelroschbraten konsumiert?
Also mir wurde es so mitgeteilt. Der ist auch immer gut und von daher war er da auch gut.
Ist Uwe Bogen hier im Raum, oder?
Na gut, ich höre schon auf.
Der wird es schon notiert haben. Wir hätten noch Raum für eine Frage. Gibt es noch einen Bierdeckel? Alex, du hast alle Fragen. Oh, guck mal.
Ich hab noch einen.
David, würdest du? Der Herr im weißen Trikot geradeaus. Nehmen wir mit.
Das ist Mercedes-Benz-Bank ist da drauf,
Mercedes-Benz-Bank,
oder?
Mercedes-Benz-Bank, weiß ich. Ich glaube, das ist Trainingswear. Das ist gar
Das ist Trainingwear Mercedes-Benz-Bank, gell? Wir haben jetzt mittlerweile auch die Landesbank Baden-Württemberg auf der Brust, neue Trikots, Wald, Rebe, Brustring-Trikot, alle drei sehr zu empfehlen. Erster Tag, 10.000 Rekord beim Brustring-Trikot, aber es sieht so auch gut aus.
Willst du die Sponsorenpyramide noch kurz komplett runterreihen?
Oder Hauptsponsor jetzt? Landesbank Baden-Württemberg.
In Anlehnung an unser Tiki-Taka, das wir normalerweise zum Ende jeder Folge haben mit einem neuen Gast, da du keiner bist, musst du heute keins machen. Beim letzten Mal hast du eins gemacht. Aber die Frage ist eine Entweder-Oder-Frage.
Oh, okay.
Schwemme oder Lommerzheim?
Schwemme. Bad Cannstatt.
Ja, so ist es.
Ja, das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Museum bezogen ist, die Frage. Aber es ist ja schon so, dass wir, wir haben jetzt ja heute nicht ganz so viel über unsere inhaltliche Ausrichtung bis 2030 gesprochen, aber es war auch so kurzweilig. Und da ist natürlich das Thema Geschichte erlebbar machen, die Tradition, die es seit 1893 in diesem, wie ich finde, immer noch wunderschönen Club gibt, die wirklich auf die Straße zu bringen und auch den jüngeren Menschen zu sagen, hey, warum sind wir in Bad Cannstatt gegründet, geboren, warum haben wir uns dort entwickelt, wie ist der Neckarpark entstanden? Es ist so einmalig, dieses Konstrukt mit der MAP-Arena, mit den Trainingsplätzen, mit dem Karl-Benz-Center, mit den Hallen, mit dem Cannstatter Wasen. Und da wollen wir in den nächsten Jahren wirklich das alles mal erlebbar machen und dazu gehört auch das Thema Museum. Und wir sind gerade in der Überlegung, beziehungsweise in Machbarkeitsstudien zum einen, ob am Standort bei uns was geht mit Museum.
Ja.
Und eben in Bad Cannstatt im Areal, da wo heute die Schwemme ist. Die Schwemme bleibt ja, das Beteiligungsverfahren ist ja dort schon voll im Gange. Da waren wir vor ein paar Wochen auch dabei. Und dass wir da in unmittelbarer Umgebung eventuell auch was machen können mit dem Museum. Deswegen ist es für uns wichtig. Klare Standortbekenntnis zu Bad Cannstatt. Das ist unsere Heimat. Das wird immer unsere Heimat bleiben. Das ist tief in unserer DNA drin. Auch wenn es uns mal nicht mehr geben wird, wird es so bleiben. Dafür werden wir sorgen. Und deswegen ist die Schwemme natürlich auch ein Stück weit, jetzt nicht direkt beim Verein, aber Anlaufstelle für ganz viele. Und deswegen ist das für uns wichtig.
Also nur, falls der Eindruck entstanden ist, ich wollte hier auf keinesfalls auf den Rausschmeißer raus, wenn du Dinge hast, die du hier erzählen kannst, dann immer gerne.
Nein, nur weil ich habe jetzt Schwämme mit dem Museum in Verbindung gebracht und wollte das einfach auch nochmal platzieren, dass das auch für uns ein echt ein wichtiges Thema ist, dass wir das idealerweise halt in den nächsten Jahren so abschließen können, dass wir dann auch was Nachhaltiges haben.
Schneller wird es nicht gehen als in den nächsten Jahren?
Ja, nee, also das halte ich für leider für ausgeschlossen, weil du hast ja je nachdem, wo bist du, brauchst du ein B&F-Planverfahren, also das ist ja politisch dann ein Bebauungs- und Flächennutzungsplanverfahren, das dauert in der Regel halt zwischen 3 und 5 Jahren, um was da zu entwickeln und bei einem Beteiligungsverfahren dauert es teilweise noch länger. Bei uns direkt vor Ort, da könnte es ein Stück weit schneller gehen. Da sind wir auch in Gesprächen am Neckarpark. Aber ja, müssen wir ein bisschen arbeiten. Und dann kriegen wir auch da eine gute Lösung hin.
Was passiert denn sonst noch rund um dieses 100 Jahre Brustring-Thema? Du hast vorhin selbst angesprochen, gegen Gladbach soll es groß gefeiert werden. Dann ist genau. Ja, glaube ich, auch das Datum, das zum ersten Mal getragen wurde, relativ nahe an dem Spiel dran.
Ich glaube, das ist sogar der 30. August. Wir haben ja extra beantragt bei der Deutschen Fußballliga, dass wir tatsächlich in dem Fall dann mit einem Auswärtsspiel starten. Ja. Und diese einmalige Chance, wirklich dieses 100-jährige Jubiläum mitten im Heimspiel zu feiern, mit einem Heimspiel, das um 15.30 Uhr jetzt auch stattfindet, zu feiern. Das wird was ganz, ganz Besonderes. Mit einem auch besonderen Trikot, eben einem Sondertrikot zu Ehren des Brustrings. Und da wird es einige Aktionen geben. Die Karawane wird natürlich so oder so stattfinden. Es wird sicherlich auch eine Choreografie geben. Und das wird für uns ein ganz besonderer Tag, weil, wie gesagt, es ist schön, dass es einfach an diesem Tag vor 100 Jahren losging mit einem Alleinstellungsmerkmal und jeder Fußballfan verbindet mit dem VfB Stuttgart halt den Brustring und das ist ein Zeichen unserer DNA und ja, ich feiere das gern.
Wird ausreichend Gelegenheit geben, glaube ich, an dem Wochenende.
Definitiv.
Kurz nochmal zu den Infrastruktursachen. Museum ist das eine. Das andere in der Diskussion ist ja die Spielstätte für Frauen, Nachwuchsmannschaften. Gibt es denn da eine neue Entwicklung, einen neuen Stand zu dem, dass ihr sagt, wir prüfen oder lassen prüfen, was geht?
Genau, also das ist tatsächlich, es gibt jetzt noch nichts Spruchreifes, aber wir sind da auch mitten in der Arbeit, auch im Austausch mit dem Sportamt der Stadt Stuttgart, mit der Politik, was die Machbarkeitsstudie des Ausbaus der Festwiese angeht. Da gibt es schon Möglichkeiten, das eben dann entsprechend auszubauen. Wir brauchen perspektivisch eben dann für die Frauen ein Bundesliga-Stadion, ist ja auch die Zielsetzung, in den nächsten 2 Jahren da auch aufzusteigen. Wenn ich die Vorbereitung anschaue und das 4-4 gegen Hoffenheim jetzt sehe, dann könnte es schneller gehen, ohne jetzt unnötig Druck aufzubauen. Aber wir sind ehrgeizig. Und deswegen brauchen wir da auch perspektivisch wirklich eine Heimat. Und genauso die zweite Mannschaft. Klar war das, ist Sonnenhof Groß-Asbach auch ein Stadion, wo viele Personen reingehen können, aber am Ende wollen wir schon irgendwo in unmittelbarer Nähe dann halt was haben. Und deswegen ist es ein Thema und es gibt aber noch 2, 3 andere Möglichkeiten, die besprechen wir in Ruhe.
Und nicht hier. Und nicht hier.
Doch, schon in Stuttgart, doch. Nicht in...
Hier an diesem Abend.
Ach so, ja, Stelle. Nee. Weil wir wollen niemanden aufscheuchen.
Heiko Gerber ist druckgewohnt, der kann damit umgehen, glaube ich.
Ja, der ist total cool, der will auch aufsteigen, glaube ich, aber wir, ist ja für uns immer wichtig, wir haben da auch einen Plan, wie wir das perspektivisch angehen wollen, haben uns wirklich sehr gut verstärkt diese Saison und wie gesagt, die Vorbereitungsphase war ja brutal, die haben ja wirklich alles weggehauen, gegen Hoffenheim 3-0 geführt, das ist ein Bundesligist, dann am Ende noch späte Tore bekommen. Von daher gut unterwegs jetzt gegen Mainz, DFB-Pokal, die Möglichkeit Revanche. Letztes Jahr sind wir als Drittligist da ausgeschieden, unglücklich mit 2-1. Diesmal wollen wir da weit kommen und ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich war ja 9 Jahre in Köln und war ich immer beim Endspiel des DFB-Pokals in Köln.
Weil es dort ausgerichtet wurde.
Ja. Wäre auch schön eigentlich, als Zweitligist mal in den Pokalfinale zu kommen. Aber das ist kein Druck. Das ist Bonus.
Gut.
Sehr
gut. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Außer eine Werbung für unsere Mein VfB Kick-Tipp-Runde. Da könnt ihr euch alle anmelden und da spielt ihr gegen uns Redakteure. Und Alex, du bist jederzeit angehalten, auch selbst mitzuspielen. Wenn du magst, kannst du damit einsteigen. Wir tippen alle unter Realnamen alle VfB-Spiele der Saison. Wir tippen nur die VfB-Spiele.
Ah, ich tippe gar nicht.
Gar nicht?
Nein, aber glaube ich. Ich tippe nicht, nee. Also nicht bei unseren Spielen. Nee.
Ach, guck an.
Mach ich. Also mit mir selber mache ich das, aber mit keinem anderen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich.
Nee, mach
ich nicht. Ich hätte dich als schon ein bisschen so Zocker eingeschätzt.
Nein, das ist bei mir aber irgendwo Aberglaube, habe ich noch nie gemacht. Aber ich sag mir morgens immer, bevor ich ins Stadion gehe, wie es ausgeht. Also mir selber.
Oh, und wie ist die Quote?
Schlecht.
Ja. Bei mir ähnlich übrigens. Bei mir können das aber öffentlich nachvollziehen in dieser Kick-Tipp-Runde. Ja.
Okay, dann frage ich mal, wenn du tippst, auf welchem Platz landen wir denn?
Saisonabschluss?
Ja.
Ich habe zwischen 5 und 8 stehen.
5 und 8?
Also Bundesliga.
Okay, Bundesliga, Europa?
Viertelfinale.
Und DFB-Pokal?
Viertelfinale.
Okay, also kann man für die Bücher nachlesen?
Ja.
Ich traue mich gar nicht, weil ich tippe ja nicht.
Naja. Dann würde ich mich fast dir anschließen und nicht dem Philipp. Kann man ja, wie vorhin auch schon gesagt, nur verlieren. Ja,
beim Tipp. Stimmt, aber ehrgeizige Ziele.
Absolut,
oder?
Absolut.
Ja, finde ich gut. Ja. Also, muss wahrscheinlich doch bei uns anfangen.
So, bevor hier noch Verträge unterschrieben werden, würde ich sagen, beenden wir das Ganze.
Herzlichen Dank.
Hat jetzt jeder ein Bier bekommen eigentlich als Lokal oder nicht?
Nee, das wird jetzt, glaube ich, nur nachgeholt.
Nachgeholt, okay, sehr gut. Also dann Prost und schönen Abend.
Ja, wir sagen noch vielen, vielen Dank, Alex, fürs nochmalige Kommen, fürs zweite Mal. Hat uns sehr gefreut, wieder einmal. Und natürlich allen vielen Dank, die hier waren. Kommt beim nächsten Mal wieder, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal hier. Dazwischen natürlich im regulären Podcast jede Woche mit Philipp und meistens Christian Pavlic.
So, am Mittwoch nehmen wir die nächste Folge auf tatsächlich in 2 Tagen und blicken dann nochmal dezidiert auf den Kirmes Panasonic Franz Beckenbauer Cup. und aber auch die Saison, die natürlich startet, mit den jüngsten Eindrücken vom Training, die wir sammeln können, mit der Pressekonferenz wahrscheinlich, mit dem Trainer im Rücken. Und dann schauen wir mal, ob ich recht behalte oder ob ich, wie letzte Saison übrigens, gnadenlos abgeschlagen in dieser Kicktipp-Tabelle landen werde. Wir werden sehen.
Alles klar. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Macht's gut.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.